Moin Leute und herzlich willkommen zur 50. Jubiläumsfolge der Dreipunktaufnahme. Wir sprechen heute über die Düngung, die endlich losgegangen ist und wie sie sich verändert hat im Laufe des Iran-Konflikts. Wir sprechen darüber, dass ich unseren Axion bei Richie Bros in Meppen über die Versteigerung vermarkte. Und wir erzählen euch, was wir von dieser neu aufgekommenen Bezeichnungsweise der Fans wie 71.8 halten. Also, viel Spaß beim Podcast.
So. Zum
15.
Mal so.
Zum 15. Mal so?
Ja.
Oder?
Täusche ich?
Ja. Nee, stimmt schon. Das ist so diese typische deutsche Floskel. So. Und dann dauert es noch eine Stunde.
Genau.
So, mit ein bisschen Lieferzeit kommt jetzt auch zum 50. Mal, dass wir voreinander sitzen hier. Also quasi ein kleines Jubiläum. Haben jetzt eine kleine Reise hinter uns und wir haben auch noch eine kleine Reise vor uns. Aber da kommen wir später nochmal zu. Was geht?
Ja, strahlender Sonnenschein hier in Meppen. Ich bin heute Morgen um 3:30 los. Ich habe mal ein bisschen einen anderen Plan geschmiedet. Hier ist ja ein wundervolles Hotel, wo ich immer wohne, wenn ich bei den Richie Bros bin. Und meistens komme ich da abends spät an und schlafe dann und stehe morgens auf, gehe zum besten Frühstück dieser Welt und begebe mich dann auf den Platz zu den Richie Bros rüber. Dieses Mal dachte ich so, das machst du jetzt anders. Jetzt fährst du gleich von Samstag auf Sonntagnacht oder halt heute Morgen um 3:30, fährst los, dann ist die Autobahn frei. Ich kann nicht sagen, wann war ich da. Ich habe zwischendrin noch 20 Minuten Powernap gemacht, weil ich um 5 echt müde war. Aber ich glaube, ich bin um 3:45 los und war um 8:45 da. Also in 5 Stunden einmal schön hochgeflogen. Und jetzt sitze ich hier in Meppen. Wir nehmen einen Podcast auf. Wenn das vollendet ist, dann werde ich noch einen schönen Nachmittagsspaziergang machen und mich dann zu meinem Grieche des Vertrauens begeben und werde einmal überbackenen Gyros mit Feta und Gouda-Käse essen. Da freue ich mich schon den ganzen Winter drauf.
Du redest, als würdest du einmal im Monat dahin fahren, so als zum Urlaub. Das hört sich auch sehr nach Urlaub an, muss man sagen.
Ich bin geschäftlich hier. Nee, aber es ist ja nicht verboten, aus einem Termin, der ja auch, also was heißt, das ist ja nicht verpflichtend. Ich nehme den ja wahr, weil ich eben die Kooperation hier habe mit Richie Bros und das macht mir auch sehr viel Freude. Und dieses Hotel hier ist wundervoll. Also eigentlich alles an diesem Trip ist schön. Da freue ich mich eigentlich richtig drauf, muss ich sagen, jedes Mal. Also ich sage nicht, jedes Mal da, aber dreimal im Jahr bin ich hier oben.
Manche nennen es ja Work-Life-Blending. Blending. Schon mal gehört? Mm-mm. Work-Life-Blending. Nicht Work-Life-Balance, sondern Work-Life-Blending.
Das und ist das quasi, bedeutet?
Dass Arbeit und Leben verschmilzt. Also dass quasi deine Freizeit in der Arbeit mit auslebst. So gesehen, ne? Also wenn du halt fährst dahin geschäftlich, machst dann aber auch schöne Sachen.
Okay, und weißt du, was aber das Coole an dieser Selbstständigkeit auch ist? Man arbeitet auch immer in der Freizeit, also schenkt sich's eigentlich nichts.
Ja, deswegen sage ich das ja. Manche machen halt Trennung Arbeit, Freizeit und andere machen alles in einen Topf
alles,
und einmal
richtig kräftig umrühren.
Möglichst unübersichtlich. Genau, ja, und ich würde uns beide da, würde ich da jetzt mal zuzählen. Ja. Nee, ja, aber ich glaube, bei Andreas Herb habe ich das mal gesehen. Hier von MBG, kennst du?
Nee, weißt du MBG?
MBG, der Getränke-Mogul mittlerweile aus Paderborn.
Sorry, wir kaufen unsere Getränke bei Hildegard, bei Finkbeiner.
Ja, okay, gut. Ihr Schwaben seid aber auch ein bisschen anders, was das angeht. Nee, ich auch. Ja, nein, Mann, der hat halt damals mal angefangen und ist jetzt, hat eigene Getränkebrands gegründet und so weiter und macht relativ viel auf TikTok und relativ viel Social Media.
Ja, aber ist es der
Corporate Influencer
mit der kratzigen Stimme, wo er auch Effekt hat?
Ja, genau. Der mit der krummen Haltung. Der mit dem krummen Rücken, so wie ich hier auch immer sitze, wenn ich mit dir spreche.
Ja, der, also wo dann immer so morgens seine Videos macht, so,
heute habe ich wieder hier und hier einen Termin und dann
lässt er sich da wieder hinfahren. So. Ja, genau. Okay, aber der ist ja auch witzig, der Typ einfach. Wie heißt der?
Der ist Andreas Herb. Andreas W.
Andreas Herb. Er hat es verstanden. Also man kann jetzt, ich sag mal, von ihm als Person halten, was man will, aber er hat so, was er macht, hat er schon im Griff, oder?
Ich glaube, Andreas und unternehmerisch wird er schon seinen Weg gehen, ja. Und an sich, also er wägt relativ außer von der Haltung her ausgeglichen. Und deswegen denke ich mir auch, ich sitze immer so mit so einem krummen Rücken an diesem Mikro und muss jetzt auch mal ein bisschen hier an der Haltung arbeiten. Das hilft ja nicht.
Okay, das heißt also doch so eine Spinne mit Armen, dass man aufrecht sitzen kann.
Ja, da müssen wir dann...
Das nächste Projekt, wenn unsere Studios gebaut werden.
Das nächste Projekt, wenn wir unsere Studios dann endlich mal fertig bekommen oder überhaupt mal anfangen, wenn wir da mal zukommen, dann
okay, also ist es
soweit. Klar, dann kann man hoffentlich auch einen ansehnlichen Videopodcast machen. Aber
jetzt pass auf, kleiner Fingerschwur durch Discord, die 100. Folge nimmt jeder in seinem Studio auf. Ich meine, theoretisch ist weniger als ein Jahr, aber wir schaffen es nicht jede Woche, deswegen haben wir vielleicht noch ein bisschen mehr als ein Jahr.
Wir schaffen es fast jede Woche, das ist ja eigentlich auch der Anspruch.
Das geben wir schon hin. Ja.
100. Okay, Folge, das heißt okay, jetzt ist der Schwur, 100. Folge im Studio. 100. Fertiges Folge Studio.
Okay.
Ansehnlich. Okay?
Ansehnlich. Okay, mit Spinne, im Mikrofon in der Spinne.
Sowohl der Person als auch der Raum ansehnlich. Das ist ja auch nicht immer gegeben. Also
ja, heute
mir auch gerade den Spiegel auf vor mir.
Heute, wo wir uns filmen, habe ich jetzt extra vorhin in meiner einstündigen Wartezeit noch schnell meine Haare schick gemacht.
Jetzt hör mal auf. Du kannst jetzt erstmal erzählen, warum es so lange Karenzzeit hatte, Kollege.
Ist ja ein valider Grund. Ja, ich habe mir hat's von Sonntag auf Montag der Magen verspult. Ich bin nachts aufgewacht, dann habe ich Speicher müssen, dann habe ich die halbe Nacht auf dem Klo verbracht und dann bin ich trotzdem ins Geschäft und dann habe ich gedacht, scheiße, aber dann habe ich halt unbedingt auch noch abends Podcast aufnehmen, weil dann habe ich ja dir gesagt, scheiße, ich gehe heute Abend gleich ins Bett, habe ich dann auch gemacht. Ich bin dann 3 Tage hintereinander morgens aufgestanden, ins Geschäft, nach dem Geschäft sofort wieder ins Bett. Kannst du dir das vorstellen, Klaas? Ich habe 12 Stunden am Stück durchgeschlafen. 12 Stunden. Ohne zwischendrin Wahnsinn. Pipi, ohne zwischendrin wegen irgendwas. Es hat so, so gut getan. Oh, es war so gut.
Und was hast du zwischen den 12 Stunden gemacht?
Ja, entweder war ich arbeiten oder schlafen.
Ja, was hast du gearbeitet, Mensch? Wir sind hier in einem landwirtschaftlichen Podcast. Du musst mal ein bisschen erzählen, was bei dir ging, Junge.
Okay, also die letzten 2 Wochen waren übel wild. Also erst habe ich festgestellt, Ich muss dann nicht so schnell nach Marbach, dachte ich Mitte Februar. Dann war ich mal ein paar Tage mit meinem Bruder auf der Baustelle, dann habe ich meinem Chef, wo ich in der Ausbildung war, auf dem Tannhof, da wo wir letztes Jahr den 620 abgewirkt haben, da habe ich dann meinem Chef geschrieben, sage ich, du Chef, ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich nach Marbach muss, brauchst du aber. Dann gleich angerufen, ja, sein Lehrling ist in Aulerdorf, ich soll gleich 2 Wochen kommen. Dann war ich 2 Wochen auf meinem Lehrbetrieb. Bin da mit dem 726 bisschen Gülle gefahren, bisschen Kälber gemischtet, gepflügt haben wir, Wintergerste haben wir gesät, lauter tolle Arbeiten, die man halt im Frühjahr macht, so.
Bisschen Warum wechselst du eigentlich so doll ins Schwäbische? Als du eben von deiner Krankheit erzählt hast, da bist du der heftigste Schwabe überhaupt geworden.
Ich kann halt meinen Dialekt hier die ganze Zeit, so verstecke. Also ich glaube, es ist so, wenn ich mich sehr konzentriere und was sauber erklären will, dann verfalle ich wieder ins Hochdeutsche, vor allem ja auch, weil ich mit dir rede. Aber wenn es schnell gegangen muss oder wenn ich mich über was aufrege oder so, dann verfalle ich gern wieder ins Schwäbische.
Okay, mach mal bitte auf Hochdeutsch weiter.
Also ich mache auf Hochdeutsch.
Ist nicht so, dass ich es nicht, weil, also einfach für unsere Zuhörer, die
du
nicht
aus... Du bist ja gewöhnt. Ja, auf jeden Fall halt lauter schöne Frühlingsarbeiten haben wir vollrichtet. Inzwischen ist die ganze Wintergerste im Boden, inzwischen ist das Gülleloch leer und dann bin ich sondern eigentlich eher ineinandergreifend übergegangen und habe angefangen, im Haupt- und Landgestüt Marbach wieder Substrat zu streuen. Da hatte ich so einen großen Teppichstreuer, den musste ich dann leider Montag bis Mittwoch bewegen und es waren gerade die 3 Tage, wo es mir überhaupt nicht gut ging. Aber ich habe am Freitag zu meinem Chef gesagt, Chef, ich bin nächste Woche da. Dann hat er gesagt, also dann bestelle ich den Streuer von Montag bis Mittwoch und dann komme ich am Montagmorgen und denke mir so, scheiße, hättest du nur deinen Maul gehalten. jetzt muss ich halt fahren, ob du willst oder nicht. Und dann habe ich 3 Tage durchgezogen. Und dann haben wir auf alle Standorte und mit 2 Streier und da war Highlife, du musst dir vorstellen, in Marbach war alles auf einmal, alles. Es war 2 Wochen gut Wetter auf der Alp, in 2 Wochen. Da hat sich alles auf der Alp einmal komplett gedreht und geändert. Also wer
aber in du, hast, du, Wochen, du hast Durchzoger.
Ja, Durchzoger, klar, Freile, kennst du mich doch. Nee, also wer in den 2 Wochen halt aus dem Arsch kommen ist, der kommt dieses Jahr nicht mehr aus dem Arsch. Das kann ich dir fast sagen.
Jo, bei uns ging auch richtig was. Also düngungstechnisch, wir sind jetzt eigentlich mit der ersten Gabe komplett Sind wir komplett durch, genau. Jetzt gerade so vorm Regen, jetzt am Wochenende richtig gut fertig geworden. Alles raus. SSA, Alzon, AHL, alles raus. Getreide, Raps natürlich schon vor 2 Wochen ungefähr angedüngt, richtig. Auch mit Substrat. Also Substrat sind wir da sind wir auch schon richtig, richtig gut vorwärts gekommen. Da sind wir richtig gut aufgestellt, muss man sagen. Auch pflanzenschutztechnisch passt das. Da kommt jetzt hier und da nochmal so ein Manganmangel hoch, wo vielleicht Ticken, Rückverfestigung, vielleicht so ein Thema war, ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht ist auch der Frost, also die Frostgare, die jetzt teilweise sogar den Boden nochmal wieder angehoben hat. Das ist ganz kurios, das habe ich so auch noch nicht gesehen. Vielleicht regnet sich das jetzt nochmal ein bisschen fest oder ein bisschen Bodenschluss, aber das sieht echt ein bisschen komisch aus. Da müssen wir wahrscheinlich mit ein bisschen Blattdünger nachhelfen. Aber, ne, passt. Also da geht's gut vorwärts, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir jetzt so weiter durchziehen können mit Pflanzenschutz. Ist ja schon so ein bisschen, ich muss hier und da mal mit der Landwirtschaftskammer telefonieren, mit unseren Jungs, die da drin sind, dass wir das ja auch, also dass wir eigentlich am liebsten das Level an Pflanzenschutzexpertise halten können, wie wir es eigentlich jetzt die letzten Jahre hatten. Bis jetzt sieht es noch ganz gut aus, denke ich. Dann schauen wir mal. Ne? Aber ja, was wollte ich denn noch sagen? Wir sind, ach so, es ist ja noch was passiert, die letzten 2 Wochen. Was Großes, was uns sehr doll beeinflusst. Da habe ich auch ein Video drüber gemacht, über die Straße von Hormuz und den Iran-Krieg.
Ja, das wäre jetzt nicht meine nächste Frage gewesen, weil du ja eigentlich deine Düngeplanung schon relativ lang im Voraus geplant hast. Ich gehe mal davon aus, du hast auch deinen mineralischen Dünger noch zu einem relativ guten Preis bekommen, weil der ist jetzt auch schon wieder deutlich teurer geworden durch den Iran-Krieg.
Ja, also ich habe, also da bin ich auch heilfroh drüber. Wir haben den gesamten Stickstoffdünger haben wir vorgekauft. Mhm. Habe ich alles letztes Jahr noch fertig festgemacht eigentlich oder im Januar noch festgemacht. Und das war schon top, ne? Weil auch erstmal sind die Preise nicht gesunken mit diesem CBAM, also mit dem mit diesen grenzüberschreitenden CO2-Anpassungsgebühren, wo keiner so richtig wusste, was da abging. Gab es ja auch noch ein paar Preissteigerungen, dann habe ich das da festgemacht. Was ich noch offen gelassen habe, war der DAP für den Mais. Also die Ammoniumphosphat, also Phosphordünger größtenteils, den habe ich noch offen gelassen, den habe ich aber letztens jetzt gerade noch festgemacht. War auch ein bisschen Ticken teurer, aber zum Glück eben nicht so heftig wie beim Stickstoff. Der Harnstoff ist ja teilweise 50% teurer geworden. Mhm. Diesel auch einige Cent bei uns. Ich meine, der Steueranteil ist ja auch relativ hoch. Oh, und dann bin ich jetzt auch immer so am Hadern. Ich habe mich schon geärgert, dass ich keinen Dieselkontrakt festgemacht habe vorher. Weil im Agrarmarkt-Podcast habe ich nämlich schon gehört, ja, da wurden Kriegsschiffe zusammengezogen, das könnte jetzt losgehen. Aber dass man dann vorher nochmal einen Dieselkontrakt festmacht, so schnell war ich dann noch nicht. Und ja, darüber ärgere ich mich jetzt, bin ich ehrlich. Aber ansonsten läuft es eigentlich, also alles andere lief ganz gut. Ich habe ein bisschen Raps noch festgemacht. Zu den Hochs jetzt. Richtung 50 Euro oder 500 Euro die Tonne. Aber der Weizen, der ist noch nicht da, wo ich ihn gerne hätte. Oder wo alle Landwirte ihn eigentlich gerne hätten.
Wo ist immer,
alles
wo
teuer
ist, im Moment
außer
beim
der
Weizen.
Weizen.
Wo sind wir im Moment beim Weizen? War der nicht bei 15 Euro inzwischen sogar zwischenzeitlich?
15? 215 Euro die Tonne ungefähr. Da waren wir jetzt die letzten Tage. Also okay. Mai-Kontrakt jetzt quasi für alte Ware. Na, 210. Jetzt.
Okay.
Für neue Ernte. Oh, wir haben jetzt, also der stieg jetzt schon ein bisschen an, muss man schon sagen. Ne? Wir waren echt auf niedrigem Niveau. 195 Euro. Und jetzt die letzte Zeit ist es nochmal, ich weiß jetzt nicht, auch durch quasi den Iran-Krieg vielleicht auch angestiegen, weil auch Leute Angst kriegen, düngen die dann weniger, wenn der Stickstoff jetzt mehr kostet und hat man dann weniger Ertrag, weil eigentlich sind ja alle Lager rund um die Welt gefüllt, Weizen, also es gibt genug Weizen, deswegen ist der Preis auch so niedrig, aber ja, ein bisschen Spekulation wird auch dabei sein, aber das wird jetzt noch interessant, mal gucken.
Also da muss ich ehrlich sagen, finde ich ein bisschen schade. Oder ich bin ja schon eher der Konservative. Und du jetzt natürlich als...
Was angeht jetzt?
Ach, allgemein bin ich ein konservativer Mensch. So, jetzt aber übertragen jetzt auf hier dein Business Landwirtschaft, okay? Oder unser Business Landwirtschaft. So, du musst jetzt über den Weltmarkt, auf dem Getreide gehandelt wird, der, sag ich mal, zu 99% physisch nicht mal, das nicht mal besteht auf dieser Welt, bist du jetzt abhängig und der kleine Bauer auf der Schwäbischen Alb, der auf seinem großen Acker mit 3 Hektar dieses Jahr Weizen hat, dem sein Preis ist davon abhängig, was auf der Welt passiert. Und das ist eigentlich das, was, so, ich wäre gern so vor 50 Jahren oder vor 80 Jahren, wo es halt in jeder Mühle gibt's halt, in der Euner gibt's in jedem Ort gibt's 2 Mühle und die geben halt einen Preis und du kannst dir halt raussuchen, verkaufst du dem einen oder verkaufst du dem anderen. So, das, ich habe doch gar keine Lust, mich als kleinbäuerlicher Betrieb mich mit sowas zu beschäftigen. Ich meine, klar, du rufst natürlich deinen Landhändler an und fragst nach einem Kontrakt oder auch nicht oder verkaufst halt an der Ernte nach gut Glück so an deinen Landhändler oder an die BayWa oder wo auch immer. Aber das finde ich eigentlich so die Schattenseite an dieser Globalisierung, dass eigentlich so jeder kleinste, noch so kleine Landwirt ist immer von diesen Weltmarktpreisen abhängig. Und das ist ja überhaupt nicht, das spiegelt ja überhaupt nicht die Realität wider, was jetzt bei mir vor der Haustür passiert. Und das finde ich irgendwie, weiß nicht, das ist nicht mein Ding. Da bin ich einfach noch ein bisschen zu altmodisch und engstirnig vielleicht auch, dass ich da das lieber gerne alles regional vor Ort verkaufen würde.
Ja, so ein bisschen schweizerisches Modell höre ich daraus. Dass so ist quasi alles, was im Land produziert wird, dann auch im Land konsumiert wird.
Ja, was ja auch prinzipiell kein Fehler, oder nicht?
Nee, also ich sag mal so, das hat ja alles Vor- und Nachteile, ne? Also ich sag mal, du kannst ja immer noch an die eine, ich sag mal, den Raps an die eine Ölmühle nebenan verkaufen oder eben an den anderen, das kann dir ja egal sein, ne? Also das kannst du ja machen, wie du willst. Aber deren Preise sind halt abhängig vom Weltmarkt. Aber das war ja, also früher waren sie ja auch abhängig vom Markt.
Ja, aber der Region, der war der regionaler, Markt halt der Markt.
Ja, genau. Ja, genau, aber trotzdem, wenn du in dem regionalen Markt eine Übermenge hast, hast du genau das gleiche Problem. Jetzt hast du halt einen globalen Markt. An dem globalen Markt kann halt global was verschoben werden, weil die Transportkosten halt geringer geworden sind, sage ich jetzt mal. Alles ist effizienter und ja, größer geworden, so gesehen. Und dadurch kann man, wenn man in China eine Missernte hat, halt auf dem globalen Markt jetzt Weizen einkaufen. Also das ist ja eigentlich auch gut so, weil so können wir auch aus China oder was weiß ich, oder aus der ganzen Welt was einkaufen. Und wenn man in Deutschland zum Beispiel richtig beschissenes Wetter hat und eine richtige Scheißernte und jetzt aus dem eigenen Land nur aus dem Markt jetzt ernähren müsste, dann hätte man ja noch viel höhere Preise. Das haben wir jetzt so nicht, ne? Also man muss immer in beide Richtungen denken. So sehe ich das. Und auch, welche Benefits das hat. Das Problem ist halt, dass wir nicht so wettbewerbsfähig sind wie vielleicht andere Regionen auf der Welt. Deswegen sind wir halt teilweise auf die Subventionen angewiesen, weil es nicht anders geht. Denn sonst könnten wir nicht ackern. Geht ja auch nicht, ne? Ich meine, der Bodenmarkt ist auch noch ein großer Teil davon. Das ist auch alles nicht so einfach. Aber ja, beim schweizerischen Modell ist es halt schon so, dass die Lebensmittel auch deutlich teurer sind, ne? Also klar, die Landwirte verdienen halt mehr Geld. Das ist so. Also die kriegen mehr Geld für das, was sie produzieren. Das ist alles relativ isoliert, was auch richtig ist. Das Ding ist, die Schweiz ist ja ein Sonderfall. Die Schweiz verdient Geld, weil sie sehr unabhängig ist, politisch relativ unabhängig ist, von Märkten relativ unabhängig ist, weil da sehr viel Geld und sehr viel Finanzsektor ist. Deswegen ist das Einkommen der Schweiz relativ hoch, aber auch, weil, ich sag mal, Geld aus der ganzen Welt da verwaltet wird. Deswegen können die sich das im Schnitt, sage ich jetzt mal, auch leisten, eine teure Landwirtschaft zu betreiben und viel Geld für Lebensmittel zu bezahlen, weil die einfach genug Geld haben. So. Wenn du das nicht hast, dann willst du ja eigentlich, dass die Lebensmittelpreise relativ niedrig sind, damit sich alle das leisten können vernünftig. Das ist ja bei uns auch so der Fall eigentlich. Haben wir noch ein paar Effekte, sage ich jetzt mal, im Lebensmitteleinzelhandel, dass da viel große Konzerne sind, die sich eigentlich so ein bisschen, ja, die sich gegenseitig pushen und alle anderen sehr stark drücken, sage ich jetzt mal. Das ist auch noch so ein bisschen so eine Sache, aber grundsätzlich haben wir ja deutlich niedrige Lebensmittelpreise, was an sich ja auch gut ist, ne? Effizienz, das drückt halt die Effizienz. Deswegen ist, ich würde sagen, die Diskussion ist echt nicht einfach. Und deswegen gibt es ja auch die Diskussion. Deswegen wird da ja auch immer hier rechts und links erzählt. Und auf der Schwäbischen Alb sieht es auch schon wieder ganz anders aus als in MV, an der Mecklenburgischen Seenplatte. Ja. ist nicht so, also das ist schon nicht so einfach. Ich kann das auch nicht alles überblicken.
Natürlich,
ich versuche das auch nur immer neutral einzuordnen.
Ja, und jeder macht sich halt andere Gedanken. Jeder hat halt ein anderes Wissen, jeder hat halt eine andere Einstellung, jeder ein bisschen andere Überzeugungen und dadurch entwickelt, ich meine, wir hatten letzte Woche, jetzt heute vor einer Woche Landtagswahlen, da haben wir mal wieder ziemlich wild gesehen, wie die Meinungen auseinandergehen. Also ich meine, Baden-Württemberg als großes Autoland, wo Verbrennermotoren baut, hier schwerpunktmäßig VW, Porsche, Mercedes, oder? Und es wählen zwei.
Baut VW in Bavü Motoren?
Nein, aber ist ja trotzdem, ich sag mal, wir haben viel Zulieferer für VW. Also es ja. ist ja nicht nur direkt die, wo hier gebaut werden, aber Bosch zum Beispiel ist ja ein riesiger Zulieferer. Ja, Bosch. Und Bosch ist ja ziemlich ausgebreitet in Baden-Württemberg. Und da muss man sich schon fragen, oder das war jetzt eben die große Frage nach der Landtagswahl. Wir haben, bei uns sind die Grünen die stärkste Kraft, die den Verbrenner unbedingt loswerden wollen. Und der Verbrenner, der unumgänglich den Wohlstand in diesem Bundesland aufgebaut hat in den letzten Jahrzehnten. Und da denke ich mir danach auch wieder, es ist ganz klar auf den Karten zu sehen, die Städter wählen eher grün, die auf dem Land eher konservativer schwarz. Denkt man sich auch so, auf dem Land ist es für dich klar und du denkst so, oh mein Gott, wie kann man denn bitte grün wählen? Die machen doch gar nicht das, was wir brauchen. Aber wenn du halt in die Stadt gehst, also jemand, der nicht mal ein Auto hat, meine Schwester wohnt in Hamburg, sie hat kein Auto. Es ist meine Schwester herzlich egal, ob der Diesel jetzt 2,14 Euro kostet oder 1,70 Euro. Weißt du, wie ich meine? So, die haben ganz andere Lebensrealitäten. Und man redet ja immer davon, wie arg die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht. Weißt du, was ich glaube, was noch ein viel größeres Problem ist? Die Schere zwischen Land und Stadt. Also die Städter leben in einer komplett anderen Welt als die Leute auf dem Land. Und die wünschen sich ganz andere Sachen von der Politik als die Leute auf dem Land. Und deswegen ist es auch so schwer, das wieder zu vereinen, weil die Ansprüche eine komplett andere ist. Und wenn du dich nach den Leuten auf dem Land richtest, dann sind die Städter empört und denken, wie kann man nur? Und wenn du dich nach denen in der Stadt richtest, dann sagen die Leute vom Land, Alter, was ist los mit denen? In welcher Welt lebt ihr denn? Weißt du, ich meine? Und ich meine, das ist ja auch dieses große Problem mit rechts und links. So, es gibt so dieses gesunde Mittelmaß, ist schwer zu finden. Es gibt nur noch irgendwie die zwei Seiten, die jeder extrem in seine Richtung zieht und eine Einigung zu finden ist kaum mehr möglich.
Ja, also das mit der Stadt- und Land-Bewegung, das würde ich auch so sehen. Also das geht weiter auseinander. Auch weil die Welt komplexer wird und die Leute bewegen sich halt in ihrem eigenen Dunstkreis und dann haben sie auch weniger mit den anderen zu tun jetzt quasi, ne? Auch, ich glaube, das ist schon auch ein Grund, aber ich will jetzt auch nicht zu politisch werden, bin ich ehrlich, weil ich glaube, das gehört in andere Diskussionen, aber wenn du jetzt anguckst, ich glaube, ist die Frage, wie viel Grüne letztendlich in einem Cem Özdemir steckt, also wie stark der wirklich die grüne Partei vertritt, weil ich glaube schon, also das war ja auch immer seine Sache, er hat die Grünen da jetzt nicht so groß mit reingenommen, er war eher seinen eigenen Ansichten und ich glaube, deswegen war er auch relativ erfolgreich.
Nein, ich glaube, du verwechselst.
Weil er ein bisschen pragmatisch war, ne?
Mit dem Winfried Kretschmann, kann das sein? Bisher war er der Präsident der Winfried Kretschmann. Und bei dem war das definitiv so, dass der gesagt hat, ja, ich bin zwar bei den Grünen, aber jetzt machen wir erstmal die Sachen, wo ich für richtig empfinde. Und er hat sich natürlich damit auch sehr viel Sympathie in diesem Bundesland erworben, weil er schwätzt halt auch so richtig schwäbisch und ist halt einfach, wenn du den anguckst, dann denkst du halt, ja komm, das ist einfach auch ein korrekter Typ. Da war die Partei, stand da wirklich nicht so im Vordergrund und das wusste er auch so. Damit hat er sich ja auch lange Jahre gehalten.
Das hat er, glaube ich, auch ähnlich gemacht und das ist auch, an sich ist es ja auch richtig, weil, also dieser Pragmatismus, das ist ja eigentlich auch sympathisch und das ist ja auch meistens zielführend, sage ich jetzt mal. Ne, also wenn du dich jetzt irgendwo drin verstrickst, aber ich frage mich immer, inwieweit das geht, also da muss ich auch sagen, da bin ich nicht tief genug in der Politik drinne. Und dass man sich eben von seiner Partei so ablösen kann und sagen kann, okay, ich mache jetzt aber mein Ding und das passt dann schon. Ich meine, solange es erfolgreich ist und solange die Leute zufrieden sind, ist ja alles in Ordnung, ne? Aber ja.
Ich bin jetzt nicht ganz zufrieden, aber okay. Aber was ich da noch zu sagen möchte, mit der Landtagswahl,
ich meine. Ganz ehrlich, bevor du jetzt einsteigst, zufrieden mit der Politik sein, ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit.
Ja, ist man sowieso nie.
Das müssen wir auch mal festhalten, ne? Also das ist auch. Also Politiker sein, das kann ich nur noch mal wiederholen, da ziehe ich auch meinen Hut vor, das ist auch nichts Einfaches, aber manchmal bauen die auch ordentlich Bockmist, sage ich auch ehrlich, dass man, wo sie auch dann, ich sag mal, zu wenig für gerade stehen müssen, also ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, aber ist vor allem ein endloses Thema, Das ist halt auch.
Ist so.
Immer, also du wirst ja auch nie eine Einigung finden. So, man wird nie dastehen und sagen, so, jetzt passt für alle. Also ist ja ein Ding der Unmöglichkeit.
Darum geht's ja. Interessensvertretung, ne? Politik ist eine Interessensvertretung und nicht alle haben die gleichen Interessen.
Ja.
Und je nachdem, wie viele welche Interessen haben und wie gut sie durchsetzen können, so wird dann die Politik gemacht.
Ja. Eigentlich ganz ein einfach. Relativ einfaches Spiel.
Also eigentlich ganz einfach gesagt, aber so ja, einfach ist ja. Es halt nicht. Nee.
Ja. Ja,
ist so. Okay. Wollen wir vielleicht wieder zurück in die Landtechnik abschweifen?
Wollen wir?
Willst du es echt noch weiter
ausführen? Nein, ich will es nicht mehr drauf anlegen. Ich wollte noch schnell eine andere Überleitung schaffen in Sachen es einem nicht recht machen können. Also, jetzt habe ich.
Ja, dann erzähl mal.
Jetzt habe ich vorletzte Woche ja relativ viel gepflügt auf meinem Lehrbetrieb und habe dann auch so meine täglichen Stories. Bei mir ist ja mein Instagram eigentlich eher so ein bisschen Tagebuch führen, was an welchem Tag so ansteht. Und dann hatte ich an einem Tag auf Haier, so heißt der Ager, habe ich geckert. Und der Pflug war perfekt, der Boden war perfekt, man konnte schön tief rein, es war ein guter Acker. Wirklich, du hast nicht gesehen, ob es der erste oder der fünfte Schar war. Es ist so perfekt zugefallen und es war wirklich ein Bild für Götter. Was denkst du, lieber Klaas, wie viele Nachrichten auf Instagram habe ich bekommen, indem sich die Leute mit mir gefreut haben, wie sauber der Pflug eingestellt war und wie sauber die Furche wieder zugemacht war?
Ich bin mir sicher, Hunderte.
Es war genau Hunderte, keine einzige.
Alle schreiben, wenn sie irgendwas gut finden, dann schreiben alle. Und wenn sie irgendwas schlecht finden, dann sagt keiner was.
Hey, krass, du kennst dich übel gut aus mit Social Media, habe ich festgestellt. Weil nämlich einen Tag später war ich auf dem Windradacker. Und Windräder sind ja meistens nicht in der Senke. Macht ja wenig Sinn. Sondern der Windradacker ist natürlich auf einer sehr steinigen Kuppe. Und es hat wenig Boden und ein sehr harter Acker. Und es hat leider bei 650er Reifen nicht gereicht, die Furche ganz zuzuschmeißen. Jetzt könnte man natürlich den kompletten Pflug im Ganzen schmäler stellen, damit der nicht so viel zuzumachen hat. Aber was denkst du denn jetzt? Wie viele Nachrichten habe ich auf die Story bekommen, dass mein Pflug nicht sauber eingestellt war?
Ich gar keine. Das versteht doch jeder, oder nicht? Also es weiß ja auch jeder den Kontext, sag ich jetzt mal.
Oder? Ja, stimmt.
Das
ja,
ist halt auf dem Acker. Also, aber nochmal kurz dazu, diese Geologie dazu, ne? Also bei euch ist es ja schon so, wenn das richtig hügelig ist, oben am Berg ist oft die Erde schon runtergespült ins Tal, ne? Also die Täler sind oft mit mehr Mutterbodenauflage wahrscheinlich, ne? Und dann hast du die guten Böden da und da hast du dann auch, ich weiß nicht, wie es ertraglich ist. Unten, ich sag mal, auf weniger Höhe ist es ja auch oft chilliger für Pflanzen, das Wachstum, oder? Und wenn es höher geht, dann hast du halt schlechteren Boden, meistens mehr Steine und was sind noch so Themen bei euch? Erosion mehr?
Ja, also ich meine, wir sind auf 800 Meter. Ich meine, da ändert sich jetzt nicht mit so viel Höhenmetern. Das geht vielleicht mal 50 hoch oder runter so. Aber prinzipiell ist es schon so. Du hast eher in den Senken, hast du natürlich genügend Boden und kannst auch vernünftig pflügen. Und auf den Kuppen, wir sagen ja immer so schön, man kratzt am Teufel seine Hirnschale. Also wir kratzen wirklich auf dem Fels. Wirklich kein Scheiß.
Ich habe einen Kommilitonen, mit dem ich in Triesdorf studiert habe. Grüße gehen raus an Charell. Die haben auch solche, also ist auch mega hügelig da in Luxemburg und der schickt dann auch immer Snaps, wie er da auf diesen Schieferboden rumkratzt, wo ich mir denke, Junge, was ist das so krass? Und da muss ich mich jedes Mal freuen, wenn ich aus dem Fenster gucke, unsere ebenen, sandigen Lehmböden sehe und denke, puh, keine Steine, muss nicht so viel pflügen, muss nicht so viel dies und das, also das ist schon angenehm. Muss man schon sagen.
Ist so. Also ich meine, und Schiefer geht ja auch noch eher, weil der ja ein lockerer Boden ist, der verfällt ja. Wenn du halt mit dem Pflug da reinpflügst, dann reichst du den halt auseinander. Aber ich habe jetzt
gestürzt. Er hat gesagt, er kratzt dann immer nur, also er kriegt den Pflug manchmal nicht tiefer rein und dann rubbelt der immer so über die Oberfläche. Verschleiß hast du auch. Ja. Also die Leute tun mir dann auch leid. Also das ist klar, also,
Verschleiß haben wir natürlich unfassbar. Ich meine, auf sandigen Böden hast du durch Abrieb auch wieder Verschleiß. Aber wir haben halt Verschleiß einfach durch Steine. Durch einfach schwere Böden.
Und Bruch, oder? Also Verschleiß ist das eine und Bruch und Ab, also ja gut, Abrasion ist ja Verschleiß im Prinzip. Auf unseren Sandböden ist es natürlich auch heftig. Da eigentlich die besten Böden haben die Leute, die irgendwo auf dem Löss unterwegs sind,
so ja, in der genau.
Kölner-Aachener Bucht oder sowas. Oder
so. Ja, so richtig schöne
Börde irgendwo.
Ja. So hier Kartoffelmax, seine Region, die haben geilen Boden. Die haben richtig schön. Nee, aber bei uns war. Weil ich meine, auf der Alp ist immer die Alb ist die Alb. Wer noch nie auf der Alb geackert hat, der kann es auch nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, dann kam natürlich vom Heckerbauer der Bruder auch und kackt mir auch ans Bein. Aber habe ich nichts anderes erwartet. Ja, stell mal deinen Flug richtig ein. Ja, Andi, tut mir leid. Ich weiß
also
das.
Ich würde auch sagen, Joni, mach dir nichts draus. Die Hälfte der Leute meinen das doch sowieso nur Spaß.
Nein, glaube ich nicht. Die Leute denken echt, boah, der checkt's nicht. Aber am Tag davor haben die doch auch meine Storys angeguckt. Habe ich es am Tag davor gecheckt und dann über Nacht verlernt? Nee, da muss ich mich jetzt schon ein bisschen aufregen, weil ich mir denke so, niemand kann was Positives sagen. Das ist so typisch, Bauern, Alter. Das ist typisch Bauern. Ich meine, wir hatten das, hatten wir nicht schon mal das Thema auch im Podcast,
dass man sagt, es gibt auch optimistische.
Nein, bei sowas nicht, bei Kritik nicht. Klar, nein, nein. Nee, wir hatten doch schon mal das Thema, wenn du was nicht verstehst und du stellst eine Frage im Internet, dann kommt niemand und erklärt dir, wie es richtig geht. Wenn du es aber falsch ins Internet stellst, dann kommt jeder und korrigiert dich und danach weißt du, wie es richtig geht. Du musst eigentlich ist es alles nur Cleverness, verstehst du?
Ist die Frage, ob das auf Bauern zu begrenzen ist oder ob das nicht generell bei bei Menschen allgemein.
Also es ist bei allgemein.
Man sagt ja auch immer, so, bei Bauern sagt man sowas, bei Deutschen sagt man sowas, aber es ist.
Ja, also und wir beide sind deutsche Bauern, also wir jedes.
Das ist alles Schlimmste, was es gibt.
Jedes Vorurteil trifft zu.
Ja. Ach. Ja. Ich denke mir auch immer, also ich krieg da wenig Nachrichten zu, muss ich ehrlich sagen. Obwohl, außer zum Axel und jetzt. Was?
Du fliegst ja auch nicht.
Nö, stimmt. Das ist auch einfacher, ja.
Ich meine,
ehrlich,
wenn man einen Flug anhängt, wird man schon.
Ich sag dir ehrlich, ich kann nicht mal richtig fliegen. Ich habe das, früher hatten wir immer, also entweder war es einer von den Mitarbeitern oder eine Aushilfe, die bei uns geflügt hat, und es wurde so viel weniger, auch über die Zeit, dass ich das nie richtig gemacht habe. Ich habe ab und zu mal mit Papa, da war ich 12 oder so, da war ich mal flügen. Danach, nö, immer nur rummern. Also muss ich zugeben, ich würde behaupten, ich bin jetzt nicht schlecht, was so Maschinenführereigenschaften geht. Und ich glaube, mit der Spritze und so kann ich, glaube ich, ganz gut um. Aber flügen kann ich nicht. Kann ich aber nicht. Nicht gemacht.
Also ich glaube, dass ich es eigentlich relativ gut kann. Ich meine, Instagram hat mir natürlich hat mich eines Besseren belehrt. Aber vielleicht bin ich jetzt ja auch extra nach Meppen gefahren, um mir hier bei den Richie Bros nach einem neuen Flug zu schauen. Und habe da jetzt mal
alle nach einem neuen Trecker vielleicht auch?
Ja, da wäre so ein passender 830 für so einen 5-Scharpflug auf der Alp. Der ist mir da jetzt gerade vorhin nach dem neuen Flugschauen ist er mir da hier einmal ins Auge gestochen. Kannst du dir erklären,
echt?
Woher
der kommt?
Das
wäre eine schöne Kombi. Ja weiß ich auch nicht. Was für ein Flug wolltest du haben, bevor wir jetzt auf den anderen eingehen? Was für ein Flug hast du schon einmal im Auge?
Nein, ich brauche doch keinen, ich kann doch schon fliegen.
Ach so, ja, Entschuldigung. Ja, okay.
Aber einen Trecker brauchst du noch. Flug. Ich brauche
einen Trecker. Einen Trecker, der auch nach Acker aussieht. Weil das ist nämlich auch ein Kommentar, den ich aus Video bekommen habe. Der sieht ja aus, als wäre der gerade vom Acker gekommen.
Ja, weil die Reifen noch so dreckig sind, gell?
Weil die Reifen noch. Junge, das sind Reifen. Das ändert doch eigentlich am Trecker nichts, oder? Weiß ich nicht. Aber er sieht schicker aus. Das gebe ich schon zu. Also hätte man schon machen können, aber keine Ahnung. Ich habe den noch
nicht. Nee, ich fand's so witzig, weil du in deinem Reel extra gesagt hast, ja, wir haben den auch noch ein bisschen aufbereitet und dann erster Kommentar gleich, den hätte man aber auch noch putzen können. Und ich denke so, hä, Freunde, was?
Ja, wir haben den poliert. Wir haben Haube und Kotflügel und so haben wir schick poliert. Wir haben halt die Reifen nicht gewaschen, weil wir dachten, Junge, aber ehrlicherweise wirkt das auf Fotos schon besser, muss man sagen. Es ist schon ein großer Teil, also das hätte man schon anders machen können. Gebe ich zu.
Hätte nicht René das noch schnell machen können, als er deinen Schlepper entgegengenommen hat?
Ja, eigentlich. Ich rufe ihn mal kurz an, vielleicht kann er das morgen, oder wir machen das morgen gerade noch.
Ja, aber die Bilder sind schon drin, jetzt macht es keinen Unterschied mehr.
Na, jetzt macht es keinen Sinn mehr, ne? Naja, mal gucken.
Ja, aber erzähl doch mal,
gehen wir mal kurz drauf ein. Genau, einer von. Ja, genau, also ich vermarkte unseren Axion über die Versteigerung. Also normalerweise, wir haben ja auch so ein paar kommen, 3 Fans und so, ne? Und da haben wir auch immer. Also Papa hat damals auch schon immer viel mit Trickern gehandelt und das machen wir auch weiterhin. Und wir haben auch immer in Pausa Nachbarschaft und hier und da die Anfragen. Und ich habe auch schon 724 bei uns in der Gegend verkauft und so. Also so gesehen, ich sag mal, mit Fans handeln wir bei uns regional auch viel und das finde ich auch gut. Aber das mit dem Axion wollten wir es halt jetzt mal so auf dem Wege probieren. Deswegen steht der jetzt in Meppen. Ja, hat 6.500 Stunden. habe erst überlegt, ob ich da noch neue Reifen drauf stecke, aber oft ist die Reinvestition der Reifen, kriegst du nicht 1:1 im Verkaufspreis, glaube ich, wieder. Deswegen sind da die Trelle-Box noch drauf. Aber meldet euch gerne, wenn ihr ihn ersteigert habt, dann kriegt ihr von mir, wenn ihr wollt, gerne noch neue Reifen. Gar kein Problem. Kriegen wir alles hin.
Also ich glaube aber auch, weil Reifen ja schon auch inzwischen so ein bisschen so eine Überzeugungssache sind, so die einen sagen, boah, nur Michelin und die anderen sagen, boah, wie kann man Michelin kaufen, so. Aber ich glaube, vielleicht ist es dann auch ganz gut, wenn der ihn kauft, dann auch selber entscheiden kann, was für Reifen draufkommen, oder?
Genau das denke ich auch, ja. Das ist schon nicht verkehrt. Und da darf er mich dann auch gerne anrufen, das kriegen wir alles.
Okay.
Aber nichtsdestotrotz, genau, wir haben halt noch so ein bisschen, wir haben ja auch so ein Vermietungsgeschäft. Da ist aber auch im Moment, ich bin ehrlich, wir haben halt wenig Zeit und da gehört ja auch immer da ein bisschen dazu, hinterher zu telefonieren, hier dies und da, willst du mal was mieten, und das ist ein bisschen weniger geworden im Vermietungsgeschäft. Deswegen haben wir einfach mehr Kisten auf dem Hof stehen, als wir brauchen aktuell. Und was sollen die bei uns rumstehen, ne? Und der Axel ist auch Teil davon, der hat einen guten Dienst bei uns geleistet, lief echt gut und kann ich auch jetzt ohne Sorgen abgeben, und deswegen verkaufen wir den jetzt über Richie Bros, so dass wir uns den morgen mal live angucken können in Meppen. Fahren wir dahin zu den Besuchertagen, ne? Und dann gucken wir uns den mal an. Oder?
Ja, ich denke auch. Ich denke halt, der große Vorteil ist, also ich meine, jetzt im Moment steht er bei 8.250 Euro. Ich meine, dass du dir dann natürlich ein bisschen mehr hoffst, ist klar, aber es sind ja auch noch 3 Tage Zeit, und in den paar Stunden vorher ist es ja prinzipiell so, dass da immer noch am meisten geht. Also würde ich mir jetzt mal erstmal wenig Sorgen machen. Aber prinzipiell ist es halt so, in einer Auktion, der ist halt fix über den Tisch. Da kommen keine 10 Leute auf den Hof, die dann mal 3 Runden fahren und sagen, oh, ich will ihn doch nicht, so. Und zum Schluss steht er ewig rum, sondern du kriegst safe dein Geld. Der ist an dem Tag safe über den Tisch, und du hast eigentlich so gesehen relativ wenig Arbeit damit. Ich meine, du hoffst jetzt natürlich, dass er einen guten Preis erlangt, und der ihn ersteigert, hofft natürlich, dass er da ein Schnäppchen schießen kann. Aber ich denke, dass sich solche Auktionen inzwischen auch einfach in einem realistischen Preis einpendeln. Und ich glaube, dass keiner da jetzt ein Bulldog also geschenkt bekommt. Die Wahrscheinlichkeit gibt's nicht mehr, dass sie so günstig sind. Aber ich glaube auch nicht, dass einer Angst haben muss, dass er kein Geld für seine Maschinen bekommt oder deutlich weniger, als sie wert sind. Also ich glaube, die Auktionen sind schon stabil genug, dass es einfach vernünftig und realistisch zum Schluss ist, oder?
Ja, also es lief ja jetzt eigentlich so ab. Also eigentlich, es gibt ja auch richtig Vertriebler in dem Gebiet. Also ich hatte ja auch einen. Wir haben es ja jetzt gemacht über Gerrit. Ist auch eine wilde Story eigentlich.
Hallo Gerrit, schön, dass ich da bin.
Gearbeitet. genau. Und darüber kam das ja jetzt auch so ein bisschen noch. Und wir haben echt bei Fendt, da haben wir auch schon die ein oder andere Veranstaltung zusammen gemacht. Genau, und dann machst du ja ein bisschen was fest, schickst ihm Bilder, und dann ist es eigentlich ziemlich fix gemacht, machst du ein paar Sachen fest. Also ich habe da jetzt wenig Zeit mit aufgebracht, muss man ehrlich sagen. Und wie es dann abläuft auf der Auktion, das kannst du, glaube ich, am besten erklären.
Ja gut, ich meine, also es ist ja inzwischen nur noch online, oder? Ganz früher war das ja alles noch vor Ort, und dann steht da der Auktionator und singt da vor sich hin und sabbelt und so übel schnell. Bin ich ja ganz froh, dass es nicht ist, weil du hast ja immer, sobald jemand wieder ein neues Gebot gibt, wird wieder um 2 Minuten verlängert, und das gibt ja dann wieder dem Gegenüber, dem anderen Bieter, wieder die Zeit. Also du hast ja auch eine viel höhere Chance, eigentlich einen anständigen Preis zu kriegen, weil das Ding nicht kurz in den 40 Sekunden, wo es durchrollt, über den Tisch sein muss, so. Und dann fängt es eben an. Ich meine, es sind jetzt über 2000 Lots, oder? Und ich hocke natürlich dann immer wie verrückt vorm Computer, vor allem wenn ich mitgeboten habe, und dann bist du halt bis zum letzten Moment Höchstbietender und dann doch nicht mehr. Letztes Mal wollte ich eigentlich im November einen Kartoffelroder ersteigern, aber ich habe dann hier mit meinem Kumpel Karl, haben wir uns 1400 als Ziel gesetzt, was wir hätten bieten wollen. Das ist nur so ein ganz kleiner mechanischer Einreiher so. Und dann hat aber jemand anderes schon 1400 geboten, dann haben wir gesagt, okay, wir sind raus. Aber den hätten wir fast um ein Haar hätten wir den ersteigert. Aber es ist natürlich Nervenkitzel pur, und vor allem dieses Mal, wenn da jetzt dein Bulldog mit drin ist, ist natürlich von uns beiden, aber bestimmt auch aus der Community, ganz besonderes Augenmerk darauf, auf diesen Schlepper. Aber wenn man nicht mitbietet und einfach nur das anguckt, ist es schon Nervenkitzel, wenn man was kaufen will, ist es noch mehr Nervenkitzel. Und ich glaube, wenn man was verkauft, dann steigt es nochmal auf ein anderes Niveau. Ist ja wie Lotto spielen eigentlich. Es ist so vom Nervenkitzel-Niveau her.
Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen wie Glücksspiel, oder?
Ja.
Muss man sich auch überlegen. Ja. Deswegen, schauen wir mal, wie sich das so verhält. Ich bin echt gespannt. Schauen wir mal. Aber
ja, doch, wird gut. Ich freue mich auch morgen, wenn wir dann morgen vor Ort sind. Irgendwas ist ja auch morgen auch so eine Veranstaltung abends noch für Kunden. Das haben sie im November auch gemacht. Da war dann dienstags so ein Grillabend. An sich wäre ich da eigentlich immer gerne dabei bei sowas. Aber ich fahre ja danach dann noch ewig heim. Und am Dienstag haben wir ja hier Gülleverschlauchungstag im Haupt- und Landgestüt Marbach. Ist vielleicht auch ein ganz, ganz interessantes Thema.
Da kannst du ja gleich den Axel mitnehmen, wenn du den ersteigerst. Kannst ja gleich mit Gülle verschlauchen.
Ja, die haben so einen 71.8-Fan vorne dran.
71, ei, Junge, das, also wer das losgetreten hat, ne?
Ja, hier, der Wolf.
Leute. Der Wolf. Ich frage mich, ob er das wirklich so macht oder ob er einfach da, okay, das ist ein cooler Scherz, den erzähle ich jetzt einfach mal so von wegen.
Es hat ja bei dir gerade wohl auch gut funktioniert. Also der Trigger ist ja wohl die Endstufe. Hat er so einen schönen 924 TMS? Steht er neulich auf dem Akku mit dem Düngerstreu und sagt, ja, habe ich hier den 92.4 vorgespannt. Und ich denke so, Bruder, du willst wirklich, dass da jemand zu dir auf den Hof fährt und dir einfach mal eine langt.
Aber es ist wirklich, es triggert richtig hart.
Es triggert also richtig endlos.
Hart. Das ist ja genau die Aussprache, die alle beim John Deere benutzen und die Fendt-Leute, die können das ja gar nicht dann ab, denke ich mal. Also das.
Mal davon abgesehen,
also ich merke es auch.
Das 71.8
ohne dass ich jetzt, da muss ich dazu sagen, ohne dass ich, also ich würde mich ja als neutral einschätzen auch, ne, also das mit John Deere und so, auch ich fand ja diesen neuen 8R auch sehr interessant, ne, keine Frage, aber Junge, das triggert echt.
Junge, also es tut so weh. Die Kommentare sind so voll damit, zum ersten Mal 71.8 gehört und so, ja natürlich Jungs, checkt ihr denn nicht, dass das einzig und allein seine Absicht war, euch zu triggern, euch zu empören, euch was in den Kopf zu setzen, was euch nicht mehr aus dem Kopf geht und was, wo du nachts aufwachst und denkst, Junge, wer sagt denn bitte 92.4? Aber es funktioniert, ey. Es funktioniert.
Ja, es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Ich bin in den Snapchat-Gruppen drin und dann wird das auch. Und dann dachte ich auch, hier die Jungs, hier Vera Meister und so, die haben das auch alle übernommen. Ich denke, Junge, was ist mit euch? Was wurde denn da losgetreten, Leute? Ben mit seinem
61.5 auch, oder wie?
Ja, irgendwie sowas. Und ja, naja. Wild.
Nee, also weiß nee, wollte ich dich jetzt nicht aus der Ruhe bringen, sorry. Nee, aber wir haben...
Um
das Thema jetzt noch abzuschließen. Also es ist so eine Vorführung, das ist eigentlich von meinem bisschen, das ist nicht mein direkter Vorgesetzter, aber einer Bereichsleiter Landwirtschaft, dem sein Sohn ist auch in Triesdorf und studiert Agrartechnik und da sind es irgendwie Studienkollegen. Anscheinend, ja. Tim, liebe Grüße an dich. Und die haben das organisiert, Kleutec heißt es. Und der Coup an dem ganzen Ding ist eigentlich ein Feldrandcontainer mit Gülleverschlauchung. So gesehen ja mal kein neues System, was man nicht schon kennt, oder? Aber es ist praktisch, ein JCB hängt am, ein Jesus Christus Bulldog, wenn man so will, hängt am an einem Feldrandcontainer auf einem Tandemachse, ja?
Sogar der neue 6000er, ne?
Ich glaube, der ist, nee, ist nicht ein 8200 irgendwas?
Also das Bild, was ich gesehen habe, war vom neuen 6000er JCB.
Der steht bei uns auf jeden Fall im Hof.
Ich glaube, das war ein neuer 6300er.
Okay, kann sein. Ich werde es dir am Dienstag berichten können. Auf jeden Fall, genau, also der Clou an dieser Technik.
Das Kleutec-System gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre, so wie ich das gesehen habe. Das ist ja im Prinzip Feldrandcontainer und Schlauchtrommel in 1. Mit einem festen PE-Schlauch quasi, dass du...
Genau, der immer gefüllt ist.
Der immer gefüllt ist und der zieht sich ja nicht zusammen, der ist formstabil.
Ja.
Ja? Richtig. Und dadurch kannst du ja die Gülle auch durch die Haspel schicken. Sonst hast du ja zwischendurch, wenn du nur diese flachen Schläuche hast, kannst du den Schlauch ja nicht auf den Haspel aufrollen und da Gülle durchschicken.
Ja, richtig. Aber die letzten 100 Meter sind flexibler Schlauch, damit du die da einfach zusammenrollen kannst und auch besser um die Kurven kommst und so. Aber, Der letzte Teil ist flexibel, aber ansonsten sind, auf der Rolle steht 500 beziehungsweise 700. Ich weiß nicht, welche Version wir jetzt haben, aber es gibt anscheinend zwei verschiedene. Aber die Rolle ist riesig. Also ich meine, die ist 4 Meter hoch. Und die ist natürlich hinten auch drehbar. Das heißt, die dreht sich immer in die Richtung mit, wo der Schlepper oder 71,8 gerade auf der Fläche ist. Und wir werden das jetzt halt mal testen und es richtig schön, so richtig am Steilhang fahren. Da bin ich mal richtig gespannt. Weil was ich halt glaube, also auf jeden Fall interessantes System, aber was man ja nicht außer Acht lassen darf, ist, dass ja trotzdem Zugkräfte sind. Also wenn du jetzt an so einem richtig steilen Berg bist und du ziehst eben diesen großen Schlauch mit raus, der hat natürlich einen aktiven Auswurf, also du ziehst den nicht von dieser Rolle runter, sondern der wird aktiv abgerollt, aber du musst ihn ja trotzdem auf dem Boden rumziehen. So. Und wenn du dann jetzt ungeschickt bergab um eine Kurve fährst und da ist entsprechend Zugkraft dagegen, ist bestimmt auch nicht ganz anspruchslos, das Ding zu fahren, glaube ich.
Ich glaube schon auch, dass du deine Gedanken zusammen haben musst. Also leistungstechnisch ist ja eine Verschlauchung mega, ne? Also wenn du groß die Flächen jetzt nicht allzu klein hast und einfach ein bisschen zusammenliegend hast und schnell wechseln kannst und so, das kann ja, also das Kleutex-System ja soll ja eigentlich dieses Verschlauchen ein bisschen klein strukturfähiger machen, weil es dieses Umsetzen besser geht und so weiter und so fort. Und du kannst halt durchgehend fahren, ne? Das ist der Vorteil. Du musst nicht übersaugen, nix. Du fährst durchgehend, du musst nicht zu einem neuen Ansatz hinfahren und nix. Du fährst. Aber ja, auch mit dem Schlauch und ich glaube auch dieses Handling von diesen Schläuchen, das ist, glaube ich, das größte Problem immer. Und wenn du diese Kupplungen da hast und dann fliegt da irgendwas auseinander, also das ist das, was ich von den Sachen hier mit dem Agrometer dann immer sehe, wenn da irgendwelche Schläuche auseinanderfliegen, weil die irgendwo rüber in Stein gerissen werden und so dies, das denke ich, ist immer so das Thema, was die Verschlauchung dann irgendwie so die Challenge macht. Aber so gesehen ist es die Kosten, ne? Also du brauchst ja immer mehr Leute, tendenziell.
Du kannst nicht ohne Zubringer.
Also wenn du eine Kleutekette zugange hast, dann muss es halt auch laufen.
Richtig. Ja,
ja. Logistisch höher, aber du kannst auch mehr schaffen. Also deswegen, ich glaube, so eine Verschlauchung ist immer ganz oder gar nicht. So ein halbes Ding, das du mit einem, also mit so einem Güllefass kannst du ja selber fahren oder halt mit Zubringern oder es ist ein bisschen, ich sag mal, flexibler und proportionaler, was die Kosten angeht. Und beim Verschlauchen sind die Kosten halt gleich hoch, dann musst du aber auch was davon machen.
So gesehen. Ja, ich glaube, das ist auch mehr, also Verschlauchung macht als Dienstleister mehr Sinn, als einfach nur so ein Solo-Fass zu kaufen und dann
außer man hat genug Auslastung.
Ja, genau. Ja, klar, schon, aber prinzipiell, weil du mehr Leute brauchst, weil du immer auch so eine Kette dahinter brauchst, macht's als Dienstleister natürlich mehr Sinn, weil du die Leute dann auch stellen musst in dem Betrieb halt. Das manchmal oder oft auch schwierig zu stemmen ist. So ein Betrieb, jetzt auch wie mein Lehrbetrieb, der hat einen Güllefass, so 21 Meter Bomech, 18,5 Kubik, der setzt einen Fahrer drauf und sagt, fahr. Und der kann alleine, wenn der bis nachts um 2 fahren will, dann kann der bis um 2 fahren und wenn nicht, dann nicht. So, da bist du halt einfach unabhängig. Aber du hast halt niemals die Chance, so viel an dem Tag rauszubringen, wie jetzt mit so einer Verschlauchung oder eben mit Zubringerfässern, klar.
Ja, genau.
Da müssen wir natürlich unterscheiden. Und ich glaube aber, was jetzt auch die Schwierigkeit wird, bei uns, wir fahren ja in den Weiden und die Weiden sind ja immer in relativ Stücke, sag ich mal, zwischen 2 und 5 Hektar aufgeteilt und ja immer durch Zäune getrennt, aber durch richtige mit Bettopfählen und Rohren. Und
mit Bettopfählen?
Ja. Wie sagt man bei euch?
Betonpfähle.
Ja.
Ja, egal, komm, mach weiter.
Beto, Entschuldigung, Beton. Beton.
Nein, ich will ja nicht der Grammatik. Das ist eine Angewohnheit, die ist eigentlich ein bisschen nervig, dass man so auf diesen sprachlichen Differenzen drauf rumhackt. Das ist eigentlich Quatsch.
Ja, du als dialektloser Mensch, du kannst ja auch einfach
ich bin so charakterloser, emotional verarmter Mensch.
Nee, du hast ja gar nicht die Möglichkeit,
solchen Sachen muss er sich aufhängen.
Du musst ja immer alles ganz korrekt in Hochdeutsch, weil du gar keine andere
Wahl hast. Wir können auch ein bisschen plattkören, aber ich weiß nicht, ob du plattkören kannst.
Boah, ich find's so witzig, wenn Nele Elisabeth immer platt redet. Aber egal, zurück zum Thema. Also ich glaube, es wird anspruchsvoll, weil wir eben diese Weidezäune haben. Und da frage ich mich, wie er dann mit den Schläuchen um die Zäune außenrum kommen will. Weil wenn er jetzt in eine Weide rein muss, die hinter einer anderen Weide ist, dann muss er ja praktisch durchfahren und den Schlauch legen. Aber der liegt ihm ja dann immer im Weg. Er kann ja nicht um ein Eck rum. Und also der wird da bestimmt eine Lösung parat haben, aber wie er das löst, da bin ich gespannt. Und da werde ich auf jeden Fall mit der Drohne drüber fliegen und dann, ja, bin ich gespannt, was es für Aufnahmen gibt.
Da wirst du mit der Drohne rüberfliegen.
Mhm. Und danach gehe ich noch ein bisschen Stroh
ein. Ja, ich bin auch gespannt. Also als Unternehmer ist ja immer die Frage, du brauchst Leute, die darauf trainiert sind, wenn du also sehr fähige Leute, glaube ich, dafür und am Ende Kosten, ne? Kosten auch fürs Training. Und wenn das Rad groß genug ist, was du drehst, dann kann sich das bestimmt lohnen.
Ja, mit Aber Sicherheit.
Das ist halt immer die Frage.
Ich meine, du
das kannst liegt halt dann
ausballern ohne Ende. 150 Kubik die Stunde sollen kein Problem sein.
Ja, ist schon Wahnsinn, ne? Mhm. Also wir schaffen, ich sag mal, mit unserem großen Ausbringfass, wenn es gut läuft, 100.
Mhm.
Und das ist schon auch nicht schlecht. 30 Meter Gestänge, ne? Da geht schon auch was, würde ich jetzt mal
behaupten. Ich glaube, bei uns wird eher das Problem, dass wir nicht mal 100 Kubik die Stunde hergekarrt kriegen. Ich glaube, bei uns scheitert es dann daran.
Ja. Nee, aber gehen tut das alles. Aber das ist, ich meine, das ist ja für Cloytech auch ein Risiko, ne? Die entwickeln so ein Ding, investieren da richtig in Vertrieb und dies und das. Und bis so eine Idee mal ankommt und dass das wirklich erwiesen ist im Markt, das ist schon auch eine Aufwendung. Und es kann auch immer sein, ja, wenn die Kosten nicht so weit auseinander sind, dass man das nicht so gut verargumentieren kann, dass sowas halt dann schwierig wird, ne? Also, deswegen, also meinen größten Respekt auch vor solchen Innovationen. Also sowas braucht es, finde ich richtig gut, weil so bringt es den Markt voran.
Du brauchst jemanden, der
und wenn die Lösung vielleicht irgendwann in der Mitte liegt, dann ist es ja auch wieder ein Fortschritt, ne? Aber es müssen sich Leute trauen, deswegen finde ich das richtig gut. Und das, also das ist ja auch die Sache, da wird es jetzt vielleicht noch ein bisschen politisch, sich was zu trauen, wird heutzutage jetzt nicht mehr so, also gefühlt, in anderen Ländern ist die Gründerszene und alles, was da so passiert, ein bisschen aktiver als in Deutschland.
Mhm.
Rein von der Statistik her, aber ja. Aber ich meine, die Intrisoft, da werden die Agrartechnik-Startups werden da geschmiedet, sage ich dir, wie es ist.
Wo?
In Triesdorf.
Ich habe ja unlängst eine neue Firmengründung hinter mir. Und die hat sich jetzt gezogen von, sage und schreibe, Mitte November bis Mitte März. Wir haben jetzt unsere Steuernummer bekommen, jetzt. Und wir haben nicht irgendwie zwischendrin rumgetrödelt oder sonst was. Es war etwas mühsam, aber es läuft jetzt. Hier,
halbe Stückerei. Freut mich.
Ja, genau. Ja, so viel dazu. Jetzt waren wir ein bisschen... War genügend Landtechnik für unseren Landtechnik-Podcast? Ich glaube schon. Ich glaube, heute waren wir gut vom Thema her.
Ja. Ja, ich weiß. Tut mir leid, dass ich da immer so drauf rumhacke, aber ich weiß nicht, gehört halt irgendwie dazu.
Was?
Was würde man sagen? Sind wir ein Landtechnik-Podcast? Sind wir ein Gesellschaftspodcast?
Schon eher Landtechnik.
Also wir sind in der Rubrik Business in Spotify eingeordnet.
Ja, cool, oder? Ich meine, aber ich muss halt auch sagen, ich meine, zum einen sind wir ja beide Inhaber eines Businesses, beziehungsweise du ja eher ausführend, oder?
Ja.
Ja,
operativ. Ja, das hört sich immer so, wie es am Ende im Hintergrund ist und wie es geführt wird, sind ja manchmal verschiedene Sachen, aber.
Ja, es ist ein Familienbetrieb und du trägst relativ viel Verantwortung darin, sagen wir so. Und ich glaube, auch unsere Folgen, wo wir da ein bisschen mehr über Business und über eigene Motivation und Höhen und Tiefen und so gesprochen haben, habe ich fast am meisten Rückmeldungen bekommen. Also ich glaube, dass es die Leute schon auch interessiert. Also nicht jetzt rein nur Landtechnik, sondern auch allgemein, was außenrum dazugehört. Aber es ist natürlich schon unser Fokus und unser Schwerpunkt. Und jetzt, wo es Frühjahr endlich kommt, nachdem wir uns in den letzten 10 Folgen jedes Mal nur darüber gefreut haben, dass es bald losgeht, ist es jetzt endlich da. Mhm. Und es ist natürlich ein geiles Gefühl. Also man steht ja morgens auch schon wieder ganz anders auf. Und nächste Woche ist dann noch Zeitumstellung. Dann bleibt es auch abends wieder ewig hell. Ach, also jetzt ist die schönste Zeit des Jahres. Einfach, weil man hat alles noch
so vor sich.
So.
Ich merke auch, es geht im Betrieb halt auch richtig rund. Ne? Also die Jungs sind alle da, es geht richtig vorwärts, man hat Bock. Aber es entstehen dann auch immer ein paar Reibereien und wegen dies und wegen das. Und dann unterhält man sich mal lauter und so. Also natürlich alles immer, ne? Das kostet manchmal auch Nerven, aber es ist auch geil. Also es ist schon gut so.
Eine Sache wollte ich noch kurz. Wir haben ja noch ein paar Minuten, wir sind erst bei 54. zum Thema alles geht los. Am Freitag ist nochmal richtig eskaliert. Wir haben noch Hafer gesät bei uns im Haupt- und Landgestüt Marbach. Und wir haben ja auch einen 71,8. Wir kriegen jetzt sogar einen neuen Schlepper. Aber erstmal nur vorübergehend. Aber da freue ich mich ganz besonders.
Was für einen?
So einen schicken Vierzylinder mit 209 PS Nennleistung. Und im besten Fall bleibt er dann auch da. Und der 516 darf in Rente gehen.
Also ein 62,0er oder was?
Ein 62,0. Wird gut.
Wahnsinn.
Wird richtig gut.
Wie, sag mal, was sagt man denn eigentlich zu einem 1050 dann? Ist es dann ein 1050 oder ist es ein 105,0er?
Oh, ein 105,0er.
Das tut richtig weh, oder?
Oh, das tut richtig weh. Warte, was hat Vince auf dem Betrieb? Haben die nicht ein 1042?
Ja.
Das wäre dann ein 104,2. Oh Gott, ja. Das ist so schrecklich. Lassen wir das,
gar
lassen
nicht.
Wir das bitte.
Das
nee, was ich erzählen 1042 wollte,
ist ja eigentlich, das würde sich ja einreihen in diese Bezeichnung, 71,8.
Mhm. Nee, weil 71 sprichst du ja als 70er Zahl aus und ist ja eine höhere Zahl. Also der 1050 ist ja höher als der 71,8.
Ja, aber es ist eine zweigeteilte Zahl.
Nee, ja. Aber du hast ja nur eine Zahl hinten. Du musst mit 105 Nuller. Das wäre schon richtig von der Idee her. Von der Sinnhaftigkeit her wäre es richtig. Ein 104-2.
Ja, ist jetzt auch egal. Du hast am Ende vorne zwei Ziffern und hinten zwei Ziffern. Ja, kann man jetzt sehen, wie man
ja, will. Aber der 71,8 hat
sagt
hinten
man
nur eine
nicht.
Ziffer.
Hiermit ist 105 Nuller zu sagen einfach verboten.
Warte nur, bis Karma Farmer damit anfängt.
Das ist jetzt unter Strafe gestellt. Das kostet jetzt, wenn man sowas öffentlich sagt, kostet das, was kostet das? Was setzen wir ein? Im Moralgericht der Landtechnik.
Hey, da wollte Hendrik auch mal so eine
Fan. Einmal Scheiben wechseln bei der Scheibenegge. Das machen wir als Strafe.
Mit den richtigen Schrauben, aber. Okay,
Nee, aber,
100 Sachen, darf ich ja, meine genau. Erzählung noch zu Ende führen?
Ja, bitte, Entschuldigung.
Ich habe zum ersten Mal mit der Horst Taro gesät. Am Freitag. Mhm. Wir haben so eine 6 Meter und die Taro ist ja eine reine Seeschiene, die vorne noch wie so Packerwalzen dran hat, aber ohne Kreislege. So. Bedingungen sollten natürlich in dem Fall relativ gut sein, bei uns oben auf der Alp mit vielen Steinen und so. Zwischendrin relativ anspruchsvoll. Aber, Junge, hey, der Frontpartner, 2000 vorne dran. Also wir haben praktisch zwei geteilten Saatguttank mit zwei Dosierungen und hinten dann auch mit zwei Verteilerköpfen, wo dann jede zweite Reihe praktisch auf jeden zweiten Kopf geschalten ist. Und wir sehen in jeder Bahn eine Fahrgasse, weil wir auch eine 6 Meter Hacke haben. Die Fahrgassen sind aber nicht ausgeschalten, sondern nur so nach außen gesetzt und sehen so gesehen in 25 Zentimeter Abstand. Und Junge, es ist so ein geiles Gespann. Also es ist schon eine wilde Technik. Und mit 6 Meter, ich meine, du hast den Schritt auch vor 2 Jahren gemacht, von 3 auf 6 Meter hoch. Du bist ja so unfassbar schlagkräftig mit diesem Ding. Also habe ich am Freitagmittag nach der Mittagspause noch geschwind 12 Hektar Hafer in den Boden gesetzt. Einfach, wann war ich fertig? Ich glaube um 4:30. So fängst halt mal an, fährst halt mal. Weißt du, wie ich meine?
Ich finde das Konzept mit dem Fronttank auch mega geil. Wir haben ja auch überlegt, ob man Front-Heck-Kombi fährt. Da wäre der 27 auch perfekt eigentlich für gewesen, aber jetzt ist es halt eine gezogene Terrasem geworden.
Ja, das okay, würde mich jetzt noch interessieren.
An sich, du bist halt so brutal wendig. Was?
Warum habt ihr keine Seemaschine auf dem Dreipunkt gekauft?
Ich hatte ein bisschen Bedenken wegen Rückverfestigung. Ich hatte nämlich überlegt, einen Fronttank mit so einem schwenkbaren 6 Meter Frontpacker wenn dann zu nehmen, weil sonst bei einer Taro oder so hast du ja nicht so viel Rückverfestigung.
Gut, die hat 300 Bar Druck, oder? 300 Bar Schaddruck, 300 Kilo und wiegt halt 2,5 Tonnen ungefähr, das Gerät hinten dran.
Ja, ist schon nicht wenig, ne? Aber ich glaube, das ist eine längere Diskussion. Ich glaube, die kriegen wir heute nicht zu Ende. Es ist eine geile Sache. Ich sehe das auch, dass es eine echt coole Sache ist, aber also zum einen war es ein bisschen die Rückverfestigung. Die Tipperding ist natürlich auch sehr schwer, muss man auch, oder relativ schwer. 10 Tonnen oder 11 Tonnen wiegt die.
Boah.
Und auch ein Reifenpacker und so. Aber du hast auch mehr Flexibilität, ne? Wenn du einen Trecker für Sämaschine und Spritze zum Beispiel hast, Dann hängst du mal schnell die Sämaschine ab, zack, nur die Unterlenker auf, Schläuche ab, Spritze ran und fährst wieder los.
Fronttank hast du halt immer mit den Schläuchen nach hinten legen, immer noch mehr Aufwand.
Genau, mit Schläuchen, du hast ja diese Schnellverschlüsse, glaube ich, mittlerweile und so, das ist auch schon cool.
Ja.
Aber es geht nicht so schnell, ne? Aber ja, es sind verschiedene Faktoren, die kann ich jetzt nicht alle ausführen, aber es ist auch ein cooles System, sehe ich ein. Ist und vor allem wendig.
Mhm.
Wendig, zickzack, schnell rückwärts mit rückwärts das Parallelfahrsystem an, ab in die Ecke. Bei unserem Maisleger ist das ja auch so, ne? Und dann Gas.
Mhm.
Schon geil.
Also, und ich gebe jetzt Gas und gehe zum Alfi und gönne mir Gyros. Und du?
Mach das. Und morgen gucken wir uns den 83-0er mal in live an und gucken, ob der auch so schön ist, wie ich sage.
Geh nach Hause, Alter. Geh einfach nach Hause.
Gut. Bis morgen. Ciao.